ARD.
Hunderte von Menschen hier vor dem Metallgitterzaun, hunderte von Menschen, die sich in die Arme fallen.
Wir haben es erfahren, das Fahrsystem, wir waren im Kino, im Kosmos, wir uns drin gesetzt, gleiches Auto. Mein Sohn haben wir nicht mehr wach gemacht, der ist 19 Jahre. Der kriegt einen Herzinfarkt, wenn der weiß, wir waren in West-Berlin.
So,
Entschuldigung, darf ich Sie mal fragen, was Sie in diesem Moment empfinden?
Das ist schwer, ganz schwer zu sagen. Vor allen Dingen Freude, aber auch ein bisschen Wehmut, denn wir sind aufgewachsen in diesem Staat und es ist nicht so einfach. Aber ich bin froh über die Freiheit.
Wendehausen, Heimat im Todesstreifen. Von Björn Menzel und Pierre Gemlich. Folge 1. Die Grenze.
Wo kommst du eigentlich her?
Tja, von der Grenze könnte ich sagen, aber von der anderen Seite.
Das war eigentlich so die Ursprungsfrage, die zu diesem Podcast geführt hat.
Ja.
Wo kommst du eigentlich her?
Ja, ich komme aus dem Westen, aus dem Zonenrandgebiet. Ich bin in Göttingen groß geworden. Das war, ehrlich gesagt, damals eine sehr einsame Region. Lauter Dörfer, die immer kleiner wurden zur Grenze hin. Und dann wurde es zweidimensional, hat ein Klassenkamerad von mir mal gesagt. Man konnte zu den Seiten gucken, aber nach vorne war alles zu Ende. Da war die Grenze, war auch so eine Sehenswürdigkeit, haben wir uns immer angeschaut, haben wir Verwandte hingebracht. Ja, und sind da viel auch gewandert und spazieren gegangen. War ja eine schöne, einsame Gegend, aber die Welt war da zu Ende.
Wir haben mit Sicherheit keine Verwandten dahin gebracht an diese Grenze, weil das war ganz schlicht und ergreifend nicht möglich. Ich habe genau auf der anderen Seite gewohnt und zwar relativ nah an dieser Grenze im ehemaligen Grenzstreifen, Sperrgebiet, groß geworden mit dem Hinweis der Eltern, geh nicht in den Wald hinterm Haus, da wirst du erschossen. Groß geworden mit dem Hinweis, das sagst du besser nicht, sonst könnten wir hier unser Haus verlieren. Groß geworden mit der Tatsache, dass mal so eben Besuch nicht möglich war, weil der musste 8 Wochen vorher den Passierschein beantragen. Und über diese Frage, wie gehen wir mit dieser Vergangenheit um, das war die Motivation für diesen Podcast. Und wir sind Matthias Montag, Journalist aus Thüringen und
Eberhard Nembach vom Hessischen Rundfunk und im Westen groß geworden. Und ich glaube, ich war einer der ersten Wessis, die überhaupt diese Sperrzone mit betreten haben. Weil vorher durften wir Wessis ja gar nicht da rein. Selbst wenn wir in die DDR gereist sind, durften wir nicht ins Sperrgebiet. Das war von zwei Seiten zu. Und ich erinnere mich, 89, 90 ging eben die Grenze nicht nur in Berlin auf. Das hört man immer. Aber die anderen 1400 Kilometer Grenze, die kommen irgendwie nie vor, die damals langsam aufgegangen sind. Nicht gleich am 9. November, einiges später. Und wir sind dann von Westen neugierig in diese unbekannte Welt gefahren und vielleicht haben wir uns ja getroffen, das wissen wir bis heute nicht. Ja. Wir haben uns jetzt als Kollegen kennengelernt, viele Jahre später und gedacht, wir wollen diese Geschichte mal erzählen.
Und über die Fragen, was ist daraus geworden, da wollen wir euch mitnehmen und wollen auf Entdeckungsreise gehen. Und in der Tat, da sind wir wieder bei der Frage, wo kommst du her? Ich komme aus einem Ort, der sehr nah an der Grenze war, im Sperrgebiet mit dem Namen Wendehausen.
Ja, das wollte ich dir erst gar nicht glauben. Ich kenne die Gegend zwar, aber tatsächlich kannte ich Wendehausen dem Namen nach nicht so, obwohl es, glaube ich, nur 60 Kilometer von Göttingen ungefähr weg ist und ich viele Nachbardörfer kannte. Wendehausen klingt ja fast wie aus einem Comic. Aber es ist natürlich eine Geschichte, die viele auch traurige Seiten hat, auch wenn wir eben diesen enthusiastischen Moment damals ja doch, glaube ich, beide sehr fröhlich erlebt haben. Und was mich bewegt, ist ja, wo ist denn eigentlich diese Freude, dieser Enthusiasmus, dieser Anfang geblieben? Wenn man darüber heute so hört, wie da diskutiert wird, fragt man sich, wo ist das alles geblieben? Das ist alles so negativ geworden.
Und kurioserweise geht es mir eben umgekehrt so, dass ich mich frage, wir waren damals so froh über die Freiheit, und zwar Freiheit in den vielen Dimensionen. Für uns war 50 Meter hinterm Haus Feierabend, da ging es nicht weiter. Da war die Wahrscheinlichkeit, dass du erschossen wirst, relativ hoch. Heute reisen wir in ferne Welten. Früher haben wir gesagt bekommen, erzähl das bitte nicht in der Schule, sonst könnte es passieren, dass wir hier zwangsausgesiedelt werden. Heute können wir über alles reden und dürfen alles sagen. Wir ernten Widerspruch und natürlich gibt es vielleicht auch mal einen Shitstorm, aber wir haben eine tatsächliche Meinungsfreiheit. Und ich frage mich, Was macht das mit uns heute, das auch in Teilen aufs Spiel zu setzen und zu riskieren und wieder in Unfreiheit, in Einschränkung gegebenenfalls zurückzukehren?
Und da gehen wir jetzt mal zurück an den Ursprung, an die Stelle, um die es geht, an die Grenze damals und heute. Was hat die Grenze mit den Menschen gemacht? Wir haben zwei Kollegen, die sich dort für uns umgeschaut haben, umgehört haben. Björn Menzel und Pierre Gemlich sind nach Wendehausen gefahren.
Karel? Mein Vater hieß Karel. Sieh zu, dass du woanders dir ein Haus baust. Das dauert nicht mehr lange, musst du hier weg. Es war halt hier oben eigentlich nicht mehr zum Aushalten. Man hatte überhaupt keine Freiheiten mehr. Überall waren Zäune. Wenn es dunkel war, durfte keiner mehr rausgehen.
Wir sind in Wendehausen. Wendehausen liegt in Thüringen, direkt an der ehemaligen innerdeutschen Grenze. In Wendehausen steht einer der letzten erhaltenen Grenztürme der ehemaligen DDR und um ihn herum eine riesige Grasfläche, damit die Menschen, die fliehen wollten, sich nicht hinter Büschen verstecken konnten und damit Grenzsoldaten freie Schussbahn hatten.
Aber diese Grasfläche war nicht immer da. Die Grenze wurde ab 1952 ständig ausgebaut, damit auf gar keinen Fall jemand durchkam. Dafür wurden Wälder gerodet, hohe Zäune gebaut und Minen verlegt und es wurden Häuser abgerissen. Im August 1961 wurde die Grenze dann komplett dicht gemacht. Niemand sollte sie mehr unerlaubt überqueren können. Die Grenzanlagen wurden zum Todesstreifen. So wurden sie zumindest in Westdeutschland genannt.
Da kamen ja immer diese Agitatoren vom Kreisrat oder wo die alle herkamen. Und mein Vater wurde dann auch beredet, am besten, wenn du hier oben weggehst, das ist für die Grenzsicherung nicht so gut, dass das Gehöft hier noch so steht.
Für die Grenzsicherung nicht so gut, das hieß damals, das muss weg.
Ja, dann mussten sie hier wegziehen, das alles abreißen, das ganze Gehöft mussten meine Eltern und Geschwister selbst abreißen. Und mein Vater, das war eigentlich ein gebrochener Mann und das hat er eigentlich auch nicht. Er hat sich dann selbst aufs Leben genommen im Alter.
Das ist Margareta Montag. Wir stehen mit ihr unter einem alten Lindenbaum. Die Felder um uns ziehen sich über sanfte Hügel, der Raps blüht gerade. Das ist ein wirklich schöner Ort.
Und genau hier stand mindestens 700 Jahre lang das Gut. 120 Jahre in Familienbesitz. Es war ihr Zuhause, ihre Heimat. Hier wurde sie kurz nach dem Zweiten Weltkrieg geboren. Und 300 Meter weiter die innerdeutsche Grenze. Eine Grenze, die von einem Tag auf den anderen dazu führte, dass es ein Wir und ein Die da drüben gab.
Und genau um dieses Gefühl geht es in dieser Folge. Dafür haben wir mit Menschen gesprochen, die in unmittelbarer Nähe auf beiden Seiten der ehemaligen innerdeutschen Grenze leben oder gelebt haben.
Und wir haben mit verschiedenen Menschen gesprochen, die sich als Sozialpsychologen oder Historikerinnen mit diesem Thema auseinandersetzen. Wie zum Beispiel mit der Geschichtswissenschaftlerin Katja Heuer, deren letzte Veröffentlichung zur DDR-Geschichte, Diesseits der Mauer, viel Widerspruch in ihrem Fachbereich ausgelöst hat. Sie unternimmt in ihrem Buch den Versuch, Geschichte aus den persönlichen Erinnerungen der Zeitzeugen zu erzählen.
Also es ging mir darum zu zeigen, wie sozusagen Menschen gelebt haben, die mit dem System, gegen dem System, am System vorbei oder wie auch immer gelebt haben und damit eben die ganze Bandbreite der Erfahrungen innerhalb der DDR einzufangen. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es also tatsächlich da 16 Millionen Einzelgeschichten zu erzählen gibt. Also für mich war es eigentlich erstaunlich festzustellen, dass ja wirklich jeder das sozusagen auf seine eigene Art und Weise wahrgenommen hat und damit heute auch noch umgehen muss.
Eine von diesen 16 Millionen erlebten Geschichten erzählt uns Margareta Montag. Ihre Geschichte ist eng mit Wendehausen verknüpft, mit dem Leben an der Grenze, die jetzt keine mehr ist und trotzdem immer noch da ist.
Der Grenzzaun ist zwar nicht mehr zu sehen, aber es fällt nicht schwer, sich vorzustellen, wie der hier stand. Und wenn man hier so steht, begreift man sofort, was Margareta Montag alles durch den Grenzstreifen verloren hat.
Was wir jetzt hier sehen, das Gelände, das gehörte alles hier zu unserem Gut Schafloh. Und wir sehen jetzt hier so einen Schuppen und zwei Linden. Und da dahinter war praktisch das Gehöft von dem Bauernhof. Zwischen den zwei Linden war eine Einfahrt und rechts davon quer stand das Wohnhaus. Dahinter waren die Stallungen, Pferdestall, die Scheune und das war so ein richtiger Vierseitenhof. Und ich muss schon sagen, meine Eltern hatten das da nicht einfach. Hier oben gab es kein Wasser und kein Strom. Also es ging alles nur mit Kerzen und mit Petroleumlampen.
Ihre Familie musste dann Anfang der 70er alle Gebäude eigenhändig abreißen und den Hof verlassen. Gutschafloh war den DDR-Oberen, den Grenztruppen und Parteichefs dort ein Dorn im Auge. Es stand zu nah an der Grenze zur Bundesrepublik, genauso wie mehr als 100 andere Wohnhäuser und Siedlungen entlang der innerdeutschen Grenze.
Wegen der Grenzsicherung wurde das halt abgerissen. Das war halt einfacher für die Sicherung der Grenze, wenn alles eben war, wenn keine Schlupflöcher da waren.
Nach deren Schließung im Mai 1952, da richtete die DDR einen 500 Meter breiten Schutzstreifen ein. Und die Menschen, die dort lebten, wurden nach und nach gezwungen, diesen Streifen zu verlassen.
Bei unserem Besuch in Wendehausen interessiert uns die Vergangenheit genauso wie die Gegenwart. Und genau deswegen haben wir auch mit Jugendlichen aus dem Ort gesprochen und sie gefragt, ob die ehemalige Grenze in ihrem Leben noch eine Rolle spielt.
Also ich kenne das jetzt nur von meinen Eltern so, von den Erzählungen. Mein Vater hat nur immer gesagt, dass es von den anderen Dörfern schwer war, hierher zu kommen. Und meine Mutter kommt zum Beispiel aus Diedorf. Und das war halt auch schwer, hierher zu kommen, also eigentlich gar nicht. Aber mein Vater meinte, für ihn war es hier quasi so die beste Jugend, die man haben konnte. Also so von Kindergarten bis zur Grundschule. Hier war nicht viel los. Er hat mir erzählt, dass nicht so viele Autos oder sowas kamen. Man konnte überall spielen, man konnte alles machen hier.
Also ich weiß auf jeden Fall, dass meine Oma und mein Opa damals nicht hier oben auf der anderen Seite in den Wald rein durften, weil sie da sehr viel geschossen haben. Und dass sie auch in den Dörfern die Familien aus ihren Häusern rausgezogen haben und mitgenommen haben und alle Sachen zusammengepackt haben und sie weg mussten.
Pierre und ich wurden in der DDR geboren. Wir waren aber noch Kinder, als die Mauer fiel, dass wegen der Grenze Menschen ihre Häuser verlassen mussten und wie das Leben nahe der Grenze war, das wussten wir nicht. Obwohl wir damals auch ziemlich nah an der Grenze lebten, Pierre im Erzgebirge und ich im Harz.
Und so ging es ziemlich vielen. Was an der Grenze passierte, war tabu. Darüber sprach man in der DDR nicht, zumindest nicht öffentlich. Die Grenze war offiziell ein Schutzwall gegen den Westen und für uns war sie ein Kontrollzaun, der die Flucht in den Westen unmöglich machen sollte.
Entlang dieses Zaunes waren Grenzer postiert, Menschen, die darauf aufpassen sollten, dass niemand aus der DDR fliehen konnte.
Diese Grenzer dienten in den meisten Fällen für 12 bis 15 Monate an einem Grenzabschnitt und sind danach wieder zurück in ihre Heimat gezogen.
Aber es gibt auch Ausnahmen. Einige ehemalige Soldaten sind geblieben.
Meine Aufgabe war, in dem Grenzabschnitt, in dem wir uns jetzt auch hier heute befinden, die Grenzsicherung mit einer 100%igen Wirksamkeit zu gewährleisten. Das bedeutet im Klartext nichts anderes. Niemand sollte durchkommen.
Das ist Erich Pethke. Er war der Kompaniechef der Grenztruppen für Wendehausen und lebt auch heute noch dort.
Auch in der Zeit vor 1984 war ja dieser Abschnitt zum Teil vermint. Zuerst mit Erdminen und dann später mit der sogenannten Selbstschussanlage. Und da waren in diesem Abschnitt drei Anlagen. Jede Anlage hatte eine Breite von 5 Kilometern. Und die entsprechenden Anzeigegeräte, die gesamte Elektronik befand sich dann auch auf diesem Turm. Auf diesem Turm hat dann rund um die Uhr, also 24 Stunden, ein Zugführer oder Mitglied der Kompanieleitung, auch ich selbst, gelegentlich Dienst getan.
Dieser Turm, von dem Erich Pethke da spricht, das ist der Grenzturm von Wendehausen. Hoch, eckig und aus Beton. Und von dem aus hatten die Soldaten den besten Überblick über den Streifen, um fliehende Menschen sehen zu können und im Ernstfall sogar auf sie zu schießen. Es ist einer der letzten erhaltenen Grenztürme. Ein wirklich bedrohliches Mahnmal.
Von Wendehausen hat man die Grenze nie gesehen. Das war auf der einen Seite schön. Nichtsdestotrotz haben wir immer gewusst, dass es sie gibt. Aber es gibt hier in der Nähe einen Ort, Großburschla, der war rundherum eingezäunt. Also in drei Himmelsrichtungen konnten die Leute den Zaun sehen und waren sehr begrenzt. Da sind wir doch schon verschont durch unsere topografische Lage mit den schönen Bergen und Wäldern rundherum.
Wir reden mit Karl-Josef Montag. Nicht wundern, der Name Montag ist hier sehr verbreitet, wie anderorts Müller. Es werden uns noch mehr Montags begegnen, nicht alle sind direkt miteinander verwandt.
800 Menschen leben hier und während wir für unseren Podcast recherchieren, ist immer von Karl-Josef Montag die Rede, dem ersten frei gewählten Bürgermeister von Wendehausen.
Wir fragen ihn nach dem heutigen Gemeinschaftsgefühl in Wendehausen, denn in einem Dorf an der Grenze waren früher sicher auch einige Spitzel der Staatssicherheit. Vermutlich sogar mehr als anderswo. In einem Grenzdorf waren auch sonst mehr Polizisten als anderswo in der DDR im Einsatz.
Also dieses viel beschworene ostdeutsche Gemeinschaftsgefühl, das war zunächst eine Notgemeinschaft, ja, weil einer alleine nicht existieren konnte. Jeder brauchte den anderen für irgendwas, ob es ein Bremszylinder vom Trabant war oder...
Klar, man half sich. Wir haben es selbst erfahren und man kennt es aus Erzählungen bis heute.
Auf der anderen Seite war im Sperrgebiet immer ein Klima der Angst, bedingt durch die großen Zwangsaussiedlungswellen 1952 und 1961. Die Angst spürte man, sag ich mal, bei jeder öffentlichen Äußerung. Also bei uns zu Hause wurde immer gesagt, pass auf, was du woanders sagst. Zu Hause können wir das und jenes sagen, aber sprich nicht darüber in der Schule, sprich nicht mit anderen Leuten darüber. Ganz besonderes Beispiel ist mir in Erinnerung geblieben. Als ich 20 Jahre alt war, habe ich den Dienst mit der Waffe verweigert. Damals gab es die Möglichkeit des Zivildienstes nicht. Und als ich das meinen Eltern erzählt habe, hat meine Mutter bestimmt 6 Wochen nicht geschlafen, weil sie immer damit gerechnet hat, wir werden jetzt ausgesiedelt. Ja? Und das war eine nicht greifbare Angst, aber die war latent immer vorhanden.
Das können wir gut nachvollziehen. Aber wie ist es heute? Wie haben die Wendehäuser schließlich dieses Klima der Angst überwunden? Oder ist die dörfliche Gemeinschaft darüber am Ende zerbrochen? Wir fragen Karl-Josef Montag, was passierte, als die Grenze plötzlich offen stand.
Diese Notgemeinschaft ist zerbrochen. Ja. Das ist so eine Notgemeinschaft, die man auch in anderen Zwangssituationen hat. Freundschaften sind geblieben. Ja, und das, daran muss man das messen. Und es gibt hier viele Freundschaften, viele Freundeskreise. Zu vielen Dingen finden sich immer wieder engagierte Leute, die einfach nur angesprochen werden wollen und dann zufassen.
Für die meisten ging es nach der Grenzöffnung aber erst einmal darum, sich neu zu orientieren. Neues System, neue Herausforderungen, neue Möglichkeiten und wenn man Glück hatte, neuer Job. Aber wer es nicht so gut traf, für den ging es auch ganz schnell um die Existenz.
Richtig aufgearbeitet wurde das eigentlich nie. Im eigentlichen Sinne, dass jemand gesagt hat, ich war bei der Stasi dabei, dieses und jenes ist passiert, ich habe versucht, niemanden zu schaden. Das gab es in dem Sinne nicht. Es gab später die Überprüfung der Personen, die im öffentlichen Ämtern waren. Da gab es einige Fälle, wo dann das offenkundig wurde und was dann in vielen Fällen dazu führte, dass die Personen doch ziemlich isoliert waren.
Andere Freundschaften sind geblieben. Wie Karl-Josef Montag mit der DDR seinen Frieden gefunden hat, einen Hinweis darauf finden wir in seinem Garten.
Jetzt fällt mir gerade auf, Sie haben hier Grenzzaun zu stehen im Garten?
Ja, der wurde ja relativ schnell abgebaut und jeder, der konnte, hat sich so 1, 2, 3 Tafeln nach Hause geholt und als Komposteinfriedung verwendet oder zu anderen Sachen.
Aber Sie sehen jetzt trotzdem jedes Mal, wenn Sie im Garten sind, ein Stück Grenze, also was Sie damals eigentlich eingegrenzt hat, also was Negatives.
Ja gut, also für mich ist das ein Zeichen der Befreiung. Also man kann Grenzen überwinden.
Die Zeit in der DDR war für niemanden gleich. Die Zeit der Aufarbeitung auch nicht. Während sich die einen den Grenzzaun in den Garten stellen, fällt es anderen schwer, überhaupt noch über die DDR zu sprechen. Auch nach mittlerweile 35 Jahren.
Und in diesen 35 Jahren ist zudem eine Generation in Wendehausen herangewachsen, die die ehemalige Grenze bestenfalls aus familiären Erzählungen kennt. Und wir wollen wissen, welche Rolle die Geschichte der DDR für sie noch spielt.
Das haben wir die Jugendlichen Samia, Alina und Jonas gefragt. Sie sind alle in Wendehausen aufgewachsen und jetzt zwischen 15 und 16 Jahre alt. Wir haben eben schon mal Jonas und Samia gehört und jetzt antworten Alina und nochmal Samia.
Du siehst es nicht an dem Dorf an, dass hier mal so eine Grenze war. Hier sind viele Geschichten, aber wenn du jetzt drauf guckst, du siehst es nicht, die vielen Geschichten, die immer, glaube ich, passiert sind. So.
Wenn ich jetzt hier mit einem Heli drüber fliegen würde und es sehen würde, würde ich jetzt nicht direkt an die DDR denken und nicht direkt denken, oh, da stand ja mal eine Grenze und es war ja alles mal ganz anders hier. Also ich würde eher das denken, was jetzt gerade so ist. Und weil ich ja auch so groß geworden bin, ich weiß ja nicht, wie es damals war, genau.
Für die Jugendlichen, da ist Wendehausen eigentlich kein Ort der Geschichte, sondern einfach ihre Heimat. Doch wenn sie mit ihren Eltern und Großeltern über die Zeit in der DDR sprechen, dann merkt man, wie unterschiedlich die Erinnerungen sind, die sie ins Heute transportieren.
Matthias, hast du deinen Ausweis dabei?
Ja, habe ich immer dabei.
Warum?
Weiß ich nicht. Ich kann das gar nicht beschreiben, aber der ist irgendwie, ich habe den immer in der Tasche. Ich habe den ja jeden Tag gebraucht, wenn ich in die Schule wollte. Und meine Schule war außerhalb vom Grenzgebiet. Das heißt, jedes Mal auf dem Hinweg und auf dem Rückweg musste ich einmal am Schlagbaum, also an Kontrollposten vorbei, und dann war der Ausweis wichtig.
Wie erlebst du es heute, wenn du an die Grenze kommst?
Das ist ganz kurios. Ich bin da bis in die Haarspitzen angespannt, weil ich immer die Sorge habe, jetzt könnte was passieren, du könntest festgesetzt werden, du hast die Frage falsch beantwortet. Und da bin ich wirklich bis in die Haarspitzen angespannt. Das macht was mit mir. Und selbst wenn ich jetzt nur irgendwie von A nach B fliege und den Ausweis vorzeige, so, ich bin immer sehr angespannt.
Jetzt bist du ja groß geworden in diesem Sperrgebiet und für dich war das ja sozusagen lange überhaupt die Normalität, die du eben kanntest. Hast du das nach der Grenzöffnung dann überhaupt auch erstmal gemerkt, dass das ja doch auch eine sehr andere Prägung ist, als vielleicht auch andere sie in der DDR hatten?
Also es gibt zwei Perspektiven. Die eine Perspektive ist, und da bin ich meinen Eltern sehr dankbar, dass sie immer kein Geheimnis daraus gemacht haben, dass die Welt nicht zu Ende ist am Zaun, sondern dass sie immer gesagt haben, es gibt mehr als nur das, was wir gerade erleben können. Und dass dieser Kosmos größer war, das habe ich schon verstanden. Aber was mir halt eben aufgefallen ist, dass das Leben durch Angst reglementieren, dieses Einschränken, die Auswirkungen eines Unrechtsregimes zu spüren, das ist anders, wenn du wirklich jeden Tag mit Grenzerfahrungen im wahrsten Sinne des Wortes zu tun hast. Und mich prägt halt diese Erfahrung, dass Menschen über Nacht aus ihrem Haus rausgeworfen worden, grundlos und enteignet worden. Oder dass eben jemand an der Grenze nahe des Ortes erschossen wird oder sowas. Das prägt einen schon sehr und es prägt mich bis heute. Weil ich eben sage, Freiheit ist nicht selbstverständlich. Wir hatten eine Zeit, in der das eben sehr stark reglementiert war.
Wir haben jetzt eben die Jugendlichen aus Wendehausen gehört, die diese Erfahrung nicht haben. Hast du das Gefühl, das wirkt sich trotzdem auch noch bis heute aus? Wir haben ja wieder eine neue Ost-West-Diskussion, dass diese unterschiedlichen Erfahrungen, dass die DDR für Menschen auch was Unterschiedliches war, dass das bis heute immer noch nicht so ganz geklärt ist?
Es ist nicht geklärt. Und auch dieser unterschiedliche Blick aufeinander hinterlässt bei mir schon den Eindruck, dass wir diese Vergangenheit nie wirklich miteinander bearbeitet haben. Und der Schwerpunkt liegt auf Miteinander.
Also wenn ich dir so zuhöre und man eben auch hört, wie jüngere Menschen aus Wendehausen diese Erfahrungen, die du gemacht hast, ja zum Glück nicht gemacht haben, dann kann man doch auch nochmal festhalten nach 35 Jahren, wie schön, dass es diese Grenze nicht mehr gibt. Und vielleicht ist genau jetzt der Zeitpunkt, um nochmal wieder genauer hinzugucken, wie es damals war.
Wir laufen mit Karl Josef Montag durch den Ort auf der Scharflower Straße. Das ist eine der beiden großen Straßen in der Gemeinde.
Jetzt fällt auf, auch wenn man an der Kirche steht, die Häuser da rundherum stehen sehr eng, stehen sehr dicht. Wendehausen ist so ein bisschen reingekuschelt.
Ja, Wendehausen ist von der Topografie her auch begrenzt mit Bauland. Ja. Und die Menschen früher haben zunächst erstmal das Gelände besiedelt, was sie für den Ackerbau nicht unbedingt brauchten und deswegen auch sehr, sehr eng gebaut. Es gab eine Zeit, so in den 60er, 70er Jahren, wo keine Baugenehmigungen erteilt wurden, weil das SED-Regime plante ja, das Sperrgebiet abzusiedeln. Das gelang aber zum Glück nicht. Und so seit Ende der 70er, 1980er Jahre wird hier auch wieder gebaut, da wo es möglich ist.
Die DDR wollte, dass die gesamte Grenzregion unattraktiv zum Leben war. In das 5 Kilometer Sperrgebiet sollten keine weiteren Menschen ziehen. Die DDR investierte kaum noch in neue Straßen, schloss Kultureinrichtungen und verkleinerte Betriebe. Trotzdem ließen sich die Menschen nicht vergraulen. Geschätzt 200.000 lebten unter diesen Bedingungen. Heute finden wir in Wendehausen keine leerstehenden Häuser. Und wir stellen fest, dass auf den Straßen auch viele jüngere Menschen unterwegs sind. Sogar mitten am Tag in der Woche.
Ich bin 1996 in Mühlhausen geboren, ist ja hier die nächstgelegene Stadt. Und habe hier meine ganze Kindheit und Jugend verbracht. In Wendehausen. Also ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen, gerade in Wendehausen mit dem Wald drumherum, und man konnte immer im Waldturm spielen. Meine Freunde sind hier, also für mich der perfekte Ort zum Aufwachsen.
Ich mag eigentlich das, was die Leute jetzt hier so doch machen. Also es gibt einen sehr gut funktionierenden Heimatverein. Auch die Zusammengehörigkeit im Dorf, die ist nach wie vor spürbar oder hat sich wieder gefunden.
Ja, es ist die Natur, dann kennt man die Leute. Man ist doch eher heimatverbunden. Also ich glaube, die Wunden verheilen nach den Jahren, würde ich so sagen, von meinem Alter aus.
Heute prägt das 800-Seelendorf Wendehausen ein starkes Gemeinschaftsgefühl. Wir merken im Dorf, 35 Jahre nach dem Mauerfall, kaum die einstige Notgemeinschaft an.
Die Hälfte meines Lebens war ich hier im Sperrgebiet eingesperrt. Das geht nie weg. Aber wenn ich jetzt unsere Kinder, die schon die Grenzöffnung noch bewusst auch miterlebt habe, sehe, oder jetzt unsere Enkel, für die das ganz normal ist, dass wir uns hier in alle Richtungen frei bewegen können, für die spielt das keine Rolle mehr.
Es ist Karl-Josef Montag anzusehen, dass er für einen Moment unsicher ist, ob er diese Entwicklung gut findet. Weiterleben, als ob nichts gewesen ist. Klar ging auch sein Leben weiter und die DDR rückt immer weiter weg, aber nicht alle Wunden sind schon verheilt.
Wenn wir in Wendehausen etwas intensiver nachfragen, dann hat jeder was zur ehemaligen Grenze zu sagen. Und für manche, die in ihrem Schatten leben mussten, spielt sie bis heute noch eine wichtige Rolle.
Ich bin 75, heiße Wolfgang Ohnesorge, wohne in Wendehausen. Und ja, jetzt bin ich Rentner. Vorher habe ich in der Landwirtschaft gearbeitet und danach habe ich noch LKW gefahren hier. Mhm.
Wo fahren wir denn jetzt hin?
Jetzt fahren wir Richtung Karnberg. Das ist praktisch so ein kleines Hochplateau, geradeaus oben aus, jetzt hier der Plattenweg oben aus. Hier. Und da fahren wir hin, wo die ehemalige Grenze war, Deutsch-Deutsch und Hessen zu Thüringen.
Sie durften hier früher auch lang?
Hier durften wir lang, aber hier auf der linken Seite standen schon Schilder. Betreten und befahren, das ganze Gebiet ist verboten hier. Hier drüben der Weg ist schon tabu gewesen, hier hochwärts. Das sind circa noch 1 Kilometer bis zur Grenze jetzt.
Unvorstellbar, hier direkt am Grenzzaun täglich arbeiten zu müssen. Direkt neben Minen und bewaffneten Soldaten in einer Zone, die sonst niemand betreten durfte.
Ich habe Ihnen auch noch was mitgebracht, noch, wenn Sie das dann mal sehen wollen.
Gern, was ist das denn?
Unser alter Ausweis.
Oh.
Alte Passierscheine.
Zeigen Sie mal.
Das ist der Ausweis hier. Zu DDR-Zeiten. Das war der Schlagbaum hier oben. Und da wurde man kontrolliert. Und da musste sie jedes Mal, hier nicht, hier war keiner. Hier, da durfte sowieso nur die rein, die den Stempel für ein Sperrgebiet hatten. Und das war dieser hier. Wir fahren jetzt hier links ab und da geht es Richtung Grenze.
So einen Stempel im Ausweis, den uns Wolfgang Ohnesorge gerade gezeigt hat, den brauchte damals jeder aus Wendehausen. Und jeder musste diesen Ausweis immer bei sich tragen.
Das ist bei Wolfgang Ohnesorge auch heute noch so eingebrannt, dass er sich selbst bei unserem Gespräch immer vergewissert, wo sein Ausweis ist. Zum Beispiel, wenn wir ihn mal kurz in die Hand nehmen.
Wolfgang Ohnesorge bearbeitete für die LPG, die örtliche Genossenschaft, direkt an der Grenze den Acker. Die DDR brauchte die Erträge aus dem langen Grenzstreifen zur BRD. Der Streifen war abgesperrt, die Bauern wurden strengstens überwacht.
Da kamen die Grenzer von jeder Seite mit 2 Mann und Postenpaar und die haben das Tor aufgeschlossen und haben uns kontrolliert. Dann wurden die Ausweise verglichen. Das musste aber vorher genehmigt werden, mussten die beantragt werden von unserem Feldbaubrigadier und der hat die Namen alle aufgeschrieben und die wurden dann zur Grenzkompanie, ist das praktisch hingegangen und das wurde dann genehmigt.
Wenn Sie jetzt hier geackert haben, haben Sie sich gekannt, haben Sie sich gegrüßt? Ja, wie war so, oder hatten Sie Angst? Wie war das denn eigentlich?
Ja, wir haben schon manchmal Angst gehabt. Das war auch, wie es menschlich ist. Es gab welche dabei, die haben mich morgens früh reingelassen, habe ich noch Diesel mitgenommen, weil der Diesel vom Schlepper nicht gereicht hat. Da bin ich den ganzen Tag hier hin und her gefahren. Da gab es welche dabei, die sind auch den ganzen Tag nur mit hin und her gelaufen. So war das. Und es war einmal, wir haben dann auch, das war nicht so eine Technik, wie sie heute ist, wir mussten das eggen. Und da waren Eggen dabei, die waren über 2 Zentner gewogen. Und die sollten wir abends jedes Mal mit rausnehmen, haben uns geweigert. Und haben die mit der MP, mit der durchgerissenen MP, haben sie gesagt, wenn ihr das nicht macht, führen wir euch ab.
Warum durften sie die hier nicht lassen über Nacht, die Eggen?
Weil die gedacht haben, die stellen sie einen Zaun dran und klettern drüber, als Leiter benutzen. Aber in 2-Zentner-Ecke, die hebt keiner und dreht die 100 Meter.
Einen ganzen Vormittag lang führt uns Wolfgang Ohnesorge über die Felder und erzählt uns die Geschichten, die er offenbar noch genau vor seinen Augen hat. Aber es sind eben nur noch Geschichten. Geblieben davon sind ein Plattenweg und ein breiter Streifen wilde Natur. Heute bekannt als das Grüne Band. Und geblieben ist dieser graue Grenzturm, der vom Heimatverein Wendehausen als Mahnmal und Museum hergerichtet wurde.
Deshalb wollen wir jetzt beim Heimatverein erfahren, auf welche Schwierigkeiten sie mit der Aufarbeitung der Grenzvergangenheit stoßen.
Ich bin Carina Schlotauer, ich bin 41 Jahre alt. Ich bin Vorsitzende im Heimatverein Wendehausen.
Der Heimatverein hat in dem Videoprojekt Zeitzeugenberichten auch das Schicksal der Familie Ohnesorge aufgearbeitet und dafür mit vielen Wendehäusern über die DDR-Vergangenheit gesprochen.
Für viele ist das schwierig, darüber zu reden. Das wurde viele Jahre ja totgeschwiegen, kein Wort darüber verloren. Und viele Erfahrungen sind auch so, haben so wehgetan und sind so grundsätzlich gewesen. Man will nicht, dass alte Geschichten wieder den Alltag bestimmen, dass es vielleicht wieder die Erinnerungen einen übermannt. Aber wir wollen, dass es nicht in Vergessenheit gerät. Und daher war uns das so wichtig.
Die Geschichte der Grenze soll nicht in Vergessenheit geraten. Aber vielen fällt es bis heute schwer, über ihre Erfahrungen im Sperrgebiet zu reden.
Wir tun uns auch ein bisschen schwer, so in der Vergangenheit zu wühlen. Wir wollen ja nicht alte Konflikte wieder aufreißen. Aber dennoch ist es wichtig und es gehört zu Wendehausen dazu, dass auch über die Vergangenheit gesprochen worden.
Wie stark haben Sie das Gefühl, dass die DDR-Geschichte heute noch zu den Wendehäusern dazugehört?
Ich denke, die Geschichte gehört immer zu Menschen dazu. Egal, ob es DDR-Geschichte ist oder andere historische Geschichte. Die DDR-Geschichte als solche mit ihren ganzen Unrechttaten ist nicht mehr so präsent in Wendehausen. Aber es kommt oft bei Gesprächen durch, dass man so Floskeln benutzt, die an die damalige Zeit erinnern. Ja, so, wenn man zum Beispiel über so Unrecht erzählt, was passiert ist, und dann sagt der Gesprächspartner dann, ja, aber es war doch nicht alles schlecht.
Für junge Menschen, das erfahren wir von Carina Schlotauer, da ist die Geschichte also durchaus noch präsent, auch wenn sie im Alltag keine Rolle mehr spielt.
Aber die Geschichte hat sichtbare Zeichen zurückgelassen. Den Grünstreifen oberhalb von Wendehausen und den Grenzturm nahe des Dorfes. Dazu die Bewohner und Bewohnerinnen, die sich noch daran erinnern können, wie es früher einmal war.
In uns klingen noch die Worte von Carina Schlotauer nach, die sagt, dass sich manche Gesprächspartner vor diesen Erzählungen von den Unrechtserfahrungen in der DDR zu schützen versucht hat, mit diesen »Früher war doch nicht alles schlecht«. Und dazu sagt die Geschichtswissenschaftlerin Katja Heuer.
Also ich finde diese Phrase, es war ja nicht alles schlecht, immer nicht so wirklich hilfreich in der Hinsicht, als dass es versucht ja irgendwie zwei Perspektiven gegeneinander zu kontrastieren. Also man sagt, auf der einen Seite gibt es die offizielle Geschichte, in der sozusagen alles schlecht war, und auf der anderen Seite gibt es die private Perspektive, in der das vielleicht nicht so war. Und für viele Leute ist das eine Mischung aus diesen Sachen, und das ist auch auf Staatsebene eine Mischung aus diesen beiden Sachen sozusagen und viel, viel komplexer. Daher würde ich auch zum Beispiel den Alltag nicht von der Politikgeschichte trennen. Das war ja sehr, sehr schwierig in der DDR und ist eigentlich auch nicht wirklich passiert, sondern der Alltag selber ist ja auch von der Politik und von den großen Ereignissen geprägt worden.
Eine komplexe Frage also, das mit dem Privaten und dem Staat. Aber vielleicht kann man sagen, dass es weniger darum geht, dass da jemand vergangenes Unrecht relativieren will, als vielmehr um eine Art Selbstversicherung, also sich selbst versichern, dass auch in einem schlechten Umfeld ein gutes Leben möglich war. Und das will man nicht entwertet sehen, auch nicht durch das Unrecht in dem Staat, in dem man gelebt hat. Und dazu erklärt der Sozialpsychologe Professor van Dyck.
Wir als Menschen oder Personen haben zwei Identitätsanteile oder Aspekte. Das eine nennen wir in der Sozialpsychologie die personale Identität. Das sind meine individuellen Stärken, meine Schwächen, meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, meine Persönlichkeit, die mich auszeichnet. Und das andere, auch ein großer Teil meiner Selbstdefinition, ist meine soziale Identität, die sich speist über die verschiedensten Gruppen, in denen ich zumindest potenziell Mitglied bin.
Also für ältere Leute ist die DDR-Geschichte so ein Kapitel des Lebens und das war eben 1990 zu Ende und man hat aber dadurch natürlich nicht alles vergessen, weil dann auf einmal ein geschichtlicher Bruch passiert ist, aber das Leben ging auf eine ganz andere Art und Weise hinterher weiter, als es vorher geführt worden ist und von daher ist das sicherlich auch Teil der Identität in der Hinsicht, als dass man natürlich gemeinsame Erfahrungen in der DDR gemacht hat, die Menschen in den westlichen Bundesländern eben nicht gemacht haben. Aber bei vielen jüngeren Leuten habe ich das Gefühl, das ist auch irgendwie noch Teil der Identität, dass man natürlich nicht aus der DDR kommt, aber aus dem Osten. weil das natürlich auch in den Medien immer noch eine Riesenrolle spielt. Also es ist ja oftmals so, dass in den Medien dann gesagt wird, es ist wieder irgendwas passiert in den östlichen Bundesländern oder im Osten. Und von daher besteht immer noch so eine Art Identität, die man nicht ablegen kann, weil sie in der Gesamtgesellschaft nicht abgelegt wird.
Für die jüngere Generation, die hier aufwächst, da beruht ein Teil ihrer Identität also auf Fremdzuweisung durch die Medien oder andere gesellschaftliche Gruppen. Für die Älteren, da ist die persönlich erlebte oder erlittene Geschichte ein Teil ihrer Identität, die sie mit diesem Ort verbindet.
Wir fragen stellvertretend noch einmal beim Landwirt Wolfgang Ohnesorge nach, ob für ihn heute, 35 Jahre später, die Zeit damals tatsächlich noch eine Rolle spielt.
Ja, doch, schon noch. Weil wir wissen es noch, wie es war. Und unsere Kinder wissen es zum Beispiel schon gar nicht mehr richtig. Die haben es zwar auch noch mitgemacht, aber nicht mehr praktisch so bewusst, wollen wir mal so sagen, ja. Aber unser Enkel sowieso nicht mehr, den kann ich es auch nur erzählen. Ja.
Was haben Sie heute für ein Gefühl, wenn Sie hier frei rumfahren, wo Sie vor 35 Jahren nicht frei rumfahren konnten?
Ja, die erste Zeit konnten wir es manchmal gar nicht glauben, dass das eben so ist jetzt. Gell? Weil man das immer gewöhnt war, dass wir immer kontrolliert wurden. Und jetzt fahren wir eben hin, was selbstverständlich ist. Ob es drüben im hessischen Wald ist oder hier unsere Flächen jetzt hier. Ist jetzt selbstverständlich geworden.
Auch für Margareta Montag, deren Familie ihren Gutshof abreißen musste, wird die Grenze immer eine Rolle spielen. Doch wenn sie mit ihren Enkeln spricht, merkt sie, wie das langsam verblasst, was ihre Familie hier zu DDR-Zeiten erleiden musste. Zum Gedenken hat ihr Bruder anstelle des zerstörten Guts Scharfloh einen Stein aufgestellt und eine neue Linde gepflanzt. Als Neustart, sagt sie.
Ich bin mal mit meiner Enkelin hier hochgegangen und habe ihr das alles so erzählt. Und die hat mich dann gefragt, hat sich denn dann bei euch mal irgendjemand entschuldigt, dass euch das alles weggenommen wurde? Die konnte das halt nicht verstehen, dass das halt einfach so war. Ich sage, nee, entschuldigt hat sich da niemand dafür. Das war halt so. Ach, ich habe eigentlich meinen Frieden hier mitgemacht. Also es waren halt die Zeiten so und ja, es war nicht immer einfach und... Ja, was will man machen? Es ändert sich ja nichts mehr, auch wenn man verbittert ist oder das ist halt so. Ich bin froh, dass wir jetzt immer hier hochgehen dürfen.
Dieser Platz oben an der Grenze, der für Sie und Ihre Familie mit so vielen schrecklichen Erinnerungen behaftet ist, dieser Platz ist heute auch zu einem guten Ort geworden. Und möglich machte das die Öffnung der Grenze vor 35 Jahren. Margareta Montag und ihre Familie haben sich diesen Ort wieder zurückerobert.
Wir treffen uns auch unsere Geschwister oder so oft mal im Sommer zum Kaffee hier oben oder machen irgendeine Feier hier oben oder so. Es ist schon ein richtiges Stück Heimat.
Die Grenze, das lernen wir bei unseren ersten Besuchen in Wendehausen, wird aus den Köpfen der älteren Dorfbewohner nie verschwinden. Die Erinnerungen an diese tödliche Barriere werden sie weiter begleiten.
Matthias, hast du deinen Frieden gemacht mit deiner Kindheit und Jugend im Grenzgebiet, im Sperrgebiet?
Es schmerzt mich bis heute, wenn wir gerade auch in der aktuellen politischen Debatte oder gesamtgesellschaftlichen Dialogen oft DDR-Vergleiche ziehen. Das ist ja wie in der DDR 2.0 oder sowas. Dann zucke ich innerlich zusammen und sage mir, nein, Gott sei Dank nicht. Und ich finde, dass wir das nicht vergessen dürfen. Noch ein Gedanke vielleicht, was meine Mutter beispielsweise für ein großes Opfer gebracht hat. Dadurch, dass sie ja von außerhalb des Grenzgebietes in den Heimatort meines Vaters gezogen ist, hat sie quasi ihre Verwandtschaft abgeschnitten.
Also das heißt, kam von draußen, hat die
kam,
gesagt.
Genau, die kam von außerhalb, aus Heiligenstadt. Und das bedeutete, dass mal eben ihr Bruder oder die Eltern oder so mal eben vorbeikommen auf einen Besuch Sonntagnachmittag zum Kreis, war nicht möglich. Und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, dass weniger der Mauerfall oder die Grenzöffnung für meine Mutter zum Beispiel ein Ereignis war, sondern ich kann mich genau an den Tag erinnern, wo das Grenzgebiet geöffnet wurde. Und da stand ich mit ihr, damals gab es so Lautsprecher im Ort und dann hieß es, Achtung, Achtung, es erfolgt eine Durchsage. Wir dürfen Ihnen mitteilen, dass das Grenzgebiet aufgehoben. Ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich das erzähle.
Und also der erste Zaun, der bei euch aufging, war der nach Osten, nicht der nach Westen?
Das war kein richtiger Zaun. Also es waren so 3 bis 5 Kilometer vorher war sozusagen das Sperrgebiet, wo alle, Zufahrtsstraßen mit Schlagbäumen abgesichert wurden. Und das war das Erste, was aufging. Also das Grenzgebiet wurde aufgehoben. und ich stand mit meiner Mutter auf der Terrasse unseres Hauses und sie fing an zu weinen. Und wie gesagt, ich kriege jetzt auch gerade Gänsehaut. Und ich finde, da ist mir erstmal und jetzt auch viele Jahre später erst bewusst geworden, was für ein Opfer hat die Frau eigentlich gebracht, sich da abzuschneiden. Aber auch, was haben andere für Opfer gebracht, abgeschnitten zu sein von anderen, von ihren Freunden, von ihren Familien, um eben diese Staatsgrenze zu sichern.
Damit hat sich deine Mutter auch entschieden, in eine Sperrzone zu gehen, die von Angst geprägt war, in der Angst auch zur Methode gehörte des Regimes, die Menschen dort gefügig zu machen. Was genau eigentlich die Stasi, was die Grenztruppen, was die DDR-Oberen gemacht haben, um dort die Menschen zu kontrollieren, gefügig zu machen, das wissen gar nicht alle so genau, wussten sie damals nicht genau, nicht alles jedenfalls und ist auch heute nicht allen bekannt. Wir schauen in der nächsten Folge mal genauer hin, was zum Beispiel die Aktion Kornblume war oder die Aktion Ungeziefer.
Wenn ihr euch für Politik und Gesellschaft interessiert, deep, aber trotzdem lustig, dann empfehlen wir euch Politikum, den Meinungspodcast, immer montags bis freitags um 18 Uhr mit einem lustigen Blick auf das politische Geschehen, aber auch mit tiefen Gesprächen, also Gästen, die ernst genommen werden und die erzählen, woher ihre Meinung kommt. Gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Einfach mal ein anderer Blick auf die Dinge mit einem Augenzwinkern, aber eben auch zum Nachdenken. Politikum, der Meinungspodcast.